Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nicht mehr.
Doppelpunkt.
Könnt ihr euch noch erinnern? Schleierentführung, Flugzeugentführung auf Mogadischu, der Sturm vom Flugzeug durch eine deutsche Eliteeinheit. Vor 35 Jahren, also im September und Oktober 1977, ist Deutschland von einer unglaublichen Welle von Terrorismus erschüttert worden. Die Rote Armee-Fraktion, RAF, will die Terroristen freipressen, die im Gefängnis sind, und es kommt zu einem richtigen Nervenkrieg mit einem blutigen Ende. Der deutsche Terrorherbst hat in der damaligen Zeit die Menschen tief bewegt, in Deutschland, aber auch hier bei uns in der Schweiz. Das ist der Doppelpunkt von Felix Münger.
Köln am 5. September 1977. Es ist Abend, kurz nach der 5. Ein lauer Spätsommertag. Der Feierabendverkehr schiebt sich durch die Strassen, auch durchs Villenviertel Köln-Braunsfeld. Dort unterwegs sind auch zwei Mercedes, auf der Friedrich-Schmidt-Strasse, stadtauswärts. Sie fahren hintereinander. Im Vorderen sind der Hans-Martin Schleyer, Arbeitgeberpräsident von Deutschland, und sein Chauffeur. Im Hinteren fahren drei Polizisten, Personenschützer. Es gibt Hinweise darauf, dass auf der Hans-Martin Schleyer ein Anschlag geplant sei. Es ist 5:30. Plötzlich fährt ein gelbes Auto von der Seite auf die Strasse und versperrt den beiden Mercedes den Weg. Die Bremse quietscht, es tätscht, Blech auf Blech. Ein paar Sekunden ist tote Stille. Und dann kracht es. Quersalve. Ein Kugelhagel aus den Waffen von vier Terroristen. Die drei Leibwächter und Hans-Martin Schleyer, sein Chauffeur, sinken tot zusammen. Sie sind durchsiebt von über 100 Kugeln. Der Hans-Martin Schleyer hingegen wird geschont. Terroristen packen ihn, zerren ihn in einem VW-Bus, der parat steht, und brausen davon. 10 Minuten später trifft am Tatort der erste Streifenwagen ein. Die Entführer sind mit ihrem Opfer schon längst über alle Berge. Eine Grossfahndung wird ausgelöst. Das Schleyer-Attentat, die Schlagzeile vom Abend.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden.
Das Fernsehen und das Radio berichtet live vom Tatort.
Es ist eine gespenstische Szene hier in der Friedrich-Schmidt-Straße in Köln-Braunsfeld, einem der besseren Wohnviertel der Stadt. Jetzt ist die ganze Straße voll mit den Blinklichtern der Polizeiwagen, den Blitzlichtern der Fotografen. Inzwischen sind auch die Akkuscheinwerfer des Fernsehens eingetroffen. An einer kleinen Straßeneinmündung liegen neben den zerschossenen beiden Mercedes-Limousinen 4 Leichen auf der Straße. Sie sind zugedeckt. Man kann also nicht erkennen, um wen es sich handelt. Aber es sind sicherlich die Passagiere jener beiden Wagen, mit denen der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Dr. Hans-Martin Schleyer, von seinem Dienstsitz im Süden von Köln am Rheinufer hier ganz in die Nähe zu seiner Zweitwohnung fahren wollte. Dr. Hans-Martin Schleyer ist offensichtlich, so jedenfalls die Aussage des Einsatzleiters hier vor Ort, nicht getötet worden, sondern von den Terroristen entführt worden.
Die Öffentlichkeit ist geschockt. Schon wieder haben Terroristen zugeschlagen. Die Entführung von Hans-Martin Schleyer ist der jüngste Akt in einer Welle von Terror, wo die BAD seit Ende der 60er Jahre überzieht. Dort mal losgegangen ist es mit Brandstiftung in den Kaufhäusern, dem Banküberfall, Sprengstoffanschläge und Attentat. Immer wieder gibt es Tote und Verletzte. Die Attentäter sind Linksextremisten. Organisiert sind sie der RAF, der Roten Armee-Fraktion. Gegründet worden ist die Terrororganisation von Leuten um Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Ulrike Meinhof. Der RAF verbreitet ab ihrer Gründung in der deutschen Bevölkerung Angst und Schrecken. Andreas Bader gilt als Staatsfind Nummer 1. Terroristen werden gejagt, von den Massenmedien begleitet. Der Schriftsteller Heinrich Böll redet von einem Kampf von 6 gegen 60 Millionen. Im Juni 1972 dann verhaftet die Polizei die Gründer der RAF, Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Ulrike Meinhof. In einem spektakulären Prozess im Gefängnis Stammheim Stuttgart wird die erste RAF-Generation zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Aber der Terror hört nicht auf. In der Zwischenzeit ist nämlich eine zweite Generation von RAF-Terroristen angewachsen. Im April 1977 ermordet der Generalbundesanwalt Siegfried Buback, im Juli der Bankier Jürgen Ponto. Und dann eben am 5. September entführt das RAF-Kommando von der zweiten Generation, der Hans-Martin Schleyer. Das Entführungskommando versteckt sich nach dem Attentat mit ihrer Geisel in einem anonymen Hochhaus im Südwesten von Köln. Dem Führer stellt die deutsche Regierung ein Ultimatum. Entweder lassen sie 11 RAF-Häftlinge inklusive Andreas Bader und Gudrun Enzlin frei oder man bringt die Geiseln um. Es ist der Anfang von einer Zerreissprobe für die damalige sozialliberale Bundesregierung unter dem Kanzler Helmut Schmidt.
Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich, die Massen stehen gegen sie.
Das Leben von Hans-Martin Schleyer gegen die Freilassung der ersten RAF-Generation. Der Kanzler will darauf nicht eingehen, auf gar keinen Fall.
Der Staat, ob die Organe des Bundes oder der Länder oder der Städte, der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten.
Mit Härte antworten, also Terroristen verhaften und den Arbeitgeberpräsident befreien. Das ist die Taktik vom Bundeskanzler Helmut Schmidt und seinem Krisenstab. Man will Zeit gewinnen. Und man setzt auf eine Verzögerungstaktik. Und wirklich, diese Strategie scheint aufzugehen. Die Regierung lässt das erste Ultimatum verstreichen, ohne dass etwas passiert. Das Ultimatum sei zu kurzfristig gewesen, heisst aus dem Kanzleramt. Man hätte es aus formalen Gründen unmöglich einhalten können. Dem Führer stellen eine neue Frist. Auch die wird überschritten. Es gibt wieder ein neues Ultimatum und dann nochmal eins und dann nochmal und nochmal. Der RAF schickt Fotos von Hans-Martin Schleyer, die beweisen sollen, dass die Geisel noch lebt. Fotos, die dort mal um die Welt gehen. Der Hans-Martin Schleyer, ein gebrochener Mann in einer Tränenjacke mit einem Schild in der Hand, Gefangener der RAF. Auch schicken Terroristen der Polizei Videobotschaften von ihrem Gefangenen, wo er drin die Regierung auffordert, nachzugehen. Erschütternde Dokumente, der wehrlose Hans-Martin Schleyer kämpft um sein Leben.
Muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt? Schließlich bin ich in der Haft der Terroristen.
Aber der Staat bleibt unerbittlich und das Tauziehen zwischen der RAF und der Regierung zieht sich in die Länge. Im Ganzen fast 6 Wochen. Und den Terroristen dämmert es, sie sitzen am kürzeren Hebel. Das Ganze hätte eine schnelle und konzentrierte Aktion werden. Jetzt ist die Situation festgefahren und zu einem Nervenkrieg mit der Regierung verkommen. Ausgang ungewiss. Im Oktober 1977 nimmt das Geiseldrama eine völlig neue Wende. Die Gewalt eskaliert. Mehr dazu später in dieser Sendung. Zuerst jetzt ein Blick zurück. Wie ist der Terror hier überhaupt möglich geworden? Woher ist er gekommen? Die Frage geht an Jakob Danner, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Zürich.
Der kommt aus der 68er-Bewegung raus, aus einer Bewegung, die sich als Sozialprotest verstanden hat, die sehr breit war, die auch mit Popkultur zusammenhängt, mit Hippies, mit Drogenkonsum, mit unterschiedlichsten Phänomenen, die die Gesellschaft auch zumal bewegt haben. Und es hat einfach eine Richtung gegeben, die gefunden hat, man muss den Kampf intensivieren, man muss eigentlich einen Klassenkampf in seine militärische Auseinandersetzung überführen. Und daraus ist die RAF, die Rote Armee-Fraktion, hervorgegangen, die sich dann 1970 formell so konstituiert hat.
Der Terror kommt also aus der 68er-Bewegung raus. Das ist aber auch die Bewegung der Hippies und vom Flower Power. Wieso wird da eine Splittergruppe dermassen gewalttätig?
Im Selbstverständnis haben sie sich als kommunistische Stadtguerilla begriffen und haben sich so in einer grossen historischen Tradition von Freiheitskämpfen gesehen. Man hat sozusagen historische Nachahmung betrieben und hat auch der antifaschistische Kampf, der im Zweiten Weltkrieg tatsächlich sehr wichtig war, zum Vorbild genommen und einfach die historische Verwechslung sozusagen wie aus den Augen verloren. Man kann sagen, dass sie durchaus durch eine gewisse auch intellektuelle Brillanz im Fall von der Ulrike Meinhof aufgefallen sind. Der Andreas Bader, würde ich sagen, auch Gudrun Enzlin haben von Anfang an etwas extrem Narzisstisches gehabt, wo politische Motivationen aus meiner Sicht nicht sehr weit her sind. Sie haben sozusagen die 68-Bewegung auch als Bühne können brauchen für ihre Inszenierung. Aber es hat sozusagen eine Resonanz auch wegen dem gehabt, weil der bewaffnete Kampf, den man in vielen Drittweltländern geführt hat, weil der etwas Attraktives hat. Das ist sozusagen wie eine körperliche Investition. Man nimmt das Gewehr zur Hand und kämpft für die richtige Sache. Das ist so eine authentische Erfahrung, so die Illusion, da sieht man dann richtig dabei. Und ich würde sagen, gerade diese Gefühlslage und diese Art von emotionaler Identifikation, die ist sehr wichtig gewesen. Für auch den Verlust an Reflexionsfähigkeit, fürs Innenschlittern in eine bewaffneten Kampf, wo nachher sofort natürlich seine eigene Logik entfaltet, wenn er einmal begonnen ist.
Was war denn das Feindbild, das die RAF dagegen gekämpft hat?
Man kann sagen, auf einen Begriff gebracht, das imperialistische System. Man hat die Welt als einen grossen Zusammenhang wahrgenommen, so eine Art globales Bewusstsein. Man hat gefunden, die Industrieländer, der Kapitalismus bietet die ganze dritte Welt aus. Und ein weiterer Grund ist der natürlich, dass man gefunden hat, in Deutschland hat die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gar nie genügend stattgefunden. Man hat viele Nazis, die einfach über einen Persilschein nach 1945 auf Karriere gesetzt worden sind, wo höchste Staatsämter können ergattern konnten. Und die hat man auch herausfordern. Also man hat den Staat eigentlich als grundlegend korrupt, als ein System angeschaut, das man jetzt muss bis aufs Messer sozusagen bekämpfen.
Der RAF hat immer behauptet, BAD sei die Fortsetzung vom faschistischen Deutschland, von Hitler-Deutschland. Das war sicher eine völlige Verzerrung. Trotzdem hat der Vorwurf einen wahren Kern gehabt.
Man muss sagen, dass die Analyse, die BRD sei ein faschistisches System, dass die sozusagen einer Grundlage sicher entbehrt. Das ist sozusagen eine leicht paranoide Diagnose gewesen. Aber der Punkt ist der, dass tatsächlich zum Beispiel ein Bundespräsident wie der Lübcke mal für das Nazi-System geschaffen hat. Er ist in Peenemünde gesetzt, hat ein Arbeitslager gebaut und hat sozusagen mit diesen Zwangsarbeitern ist er direkt involviert gewesen. Es hat andere gegeben, wie der Globke, der an den Nürnberger Gesetz mitgemacht hat und nachher als Staatssekretär im Bundeskanzleramt war. Also es hat natürlich Dutzende und dann Hunderte und dann Tausende ein bisschen auf niedriger Charge gegeben, die einfach dem Nazi-System zugedient haben, die dort ihre Karriere angefangen haben und nachher sozusagen sehr rasch mit wenig persönlichen Kosten übergewechselt haben in die Bundesrepublik. Und da hat man, das ist eine generelle 68er-Meinung, einfach zu wenig gemacht, um die Vergangenheit einmal aufzuarbeiten, um da nochmal zu schauen, was passiert ist.
Inwiefern hat denn da der Hans-Martin Schleier in das Bild von der verdrängten Vergangenheit passt?
Der Hans-Martin Schleier, der ist fast eine Ikone für deutsche Vergangenheit. Er ist ein glühender Anhänger vom Nationalsozialismus und damit von einem absolut mörderischen Regime gesehen. Er ist in seinen jungen Jahren in der nationalsozialistischen Jugendbewegung hervorragend gesehen. Er ist der SS beigetreten. Er hat zum Beispiel in dieser Studentenverbindung, wo er gesehen ist, dagegen protestiert, dass man die Juden nicht ausschliessen wollte. Also er war sehr antisemitisch gesehen. Und nach 1945, wie so viele, hat er sich ein bisschen versteckt, hat eine Revision beantragt von seiner Bewertung, dass er da so Mittäter gewesen sei und hat dann den Mitläuferstatus erreicht und eine fulminante Karriere absolviert. Dann ist er sozusagen auch noch als Arbeitgeberpräsident, als eine Art Superkapitalist in Erscheinung getreten und dann hat er eigentlich wie dem doppelten Filmbild entsprochen und ist dann zum Vornherein im Visier gestanden von Leuten, die gegen ein faschistisches System kämpfen und den Kapitalismus herausfordern wollen.
Der deutsche Herbst ist von einer intensiven Medienberichterstattung begleitet. Er ist Thema auf der Frontseite der Zeitungen. Das Radio und das Fernsehen berichten mehrmals täglich, das Neueste im Fall Schleier. In der halben Welt schauen die Leute auf Deutschland, auch in der Schweiz.
Ganz besonders interessieren sich bei uns Polizeien und Staatsanwaltschaften für den Fall, also die Behörden, die für die Sicherheit zuständig sind. Dazu gehört dortmal auch Marcel Bertschi. Er ist heute über 70 und pensioniert. Zur Zeit vom Deutschen Herbst war er Staatsanwalt im Kanton Zürich. Er sagt, er erinnere sich noch genau an die Bilder vom entführten Schleier.
Es ist natürlich klar, man war schon relativ besorgt, was in Deutschland ablaufen tut. Man hat sich überlegt, was in der Schweiz passieren tut, ob es bei uns auch so Sachen gäbe. Weil wir von früher her schon gewusst haben, dass es Beziehungen zwischen den Zürcher Linksterroristen mit der RAF gegeben hat. Das hat man gewusst. Aber man hat dort nicht näher Detail gekannt, was wirklich für Beziehungen laufen tun.
Beziehungen zur RAF. Auch in der Schweiz gibt es anfangs der 70er Jahre terroristische Aktivitäten, wenn auch in viel kleinerem Ausmaß als in Deutschland. Anschläge aufs Spanisch und das Italienische Generalkonsulat in Zürich, auf eine Bank dort und auf die Spanische Botschaft in Bern. Es gibt Sachschäden. Für Schlagzeilen sorgen die Gruppen von Zürcher Jugendlichen, Anarchisten, wie es dort mal heisst. Sie rauben mehrere Depots der Schweizer Armee aus und erbieten Waffen, Munition und Sprengstoff. Ein Teil von dem Material wird ins Ausland verschoben und taucht später unter anderem bei Terroraktionen von der RAF wieder auf. Zum Beispiel 1975 beim Überfall von der RAF auf die deutsche Botschaft Stockholm oder zwei Jahre später bei der Ermordung vom deutschen Generalbundesanwalt Buback. 1975 fasst die Zürcher Polizei drei Anarchisten. Sie sind hier gerade dabei, einen Anschlag auf den Schah von Persien vorzubereiten, der hier in der Schweiz auf Besuch kommt. Bei der gleichen Gelegenheit verhaftet die Polizei auch die deutsch-italienische Terroristin Petra Krause, eine international gesuchte Waffenschieberin. Sie wird von den Medien der Schweiz dortmal zur Superterroristin aufstilisiert. Es gibt dortmal klar Verbindungen gegeben zwischen den Linksaktivisten der Schweiz und der deutschen RAF, sagt der Altstaatsanwalt Marcel Bertschi.
Was wir gewusst haben, dass Waffen besorgt haben für die, dass rege Kontakt gehabt haben, also der geistige Austausch natürlich, die gleiche, relativ wirre linkssozialistische, revolutionäre Sprachregelung haben sie in der Schweiz auch gehabt. Nachdem wir herausgefunden haben, hat es Kontakt gegeben mit RAF-Leuten, sie haben denen Waffen geliefert, haben doch müssen davon ausgehen. Das ist etwas Ernsthaftes, die meinen es tatsächlich ernst.
Wie ernst ist allerdings bis heute umstritten. Wie auch immer, während der Schleierentführung 1977 dann hat man sich bei der Zürcher Staatsanwaltschaft durchaus Gedanken darüber gemacht, ob es sich nicht auch jetzt wieder Verbindungen geben könnte, von der RAF in die Schweiz.
Damals hat es ja das alles so gescheite Gruppierungen gehabt, die viel Rhetorik gemacht haben, auch viele Sachbeschädigungen, die Strassenschmieren, also Hausfassadenschmierereien und so weiter. Aber es ist immer so, von meinem Standpunkt aus, so ich war an der Grenze gewesen, Löhli-Zeugs, auch schon ein Überkippen in gefährlichere Sachen. Aber dort ist dann für uns das wie im Nebel verflossen. Man hat dann nichts Näheres gewusst.
Man vermutet, man verdächtigt. Aber es gibt keine stichhaltigen Beweise für eine Verbindung. Und da hat es den Strafverfolger auch nichts genützt, dass in sieben Jahren der Schweizer Staatsschutz alles bespitzelt hat, was links von der Mitte war. Die Bundesbehörden haben Hunderttausende überwacht. Telefon abgelassen, über Hinz und Kunze Fischen angelegt. Wer nicht streng bürgerlich gelebt hat, war von Amtes wegen verdächtig gewesen. Wie man heute weiss, aus einer antikommunistischen Paranoia heraus. All die Berge von Daten und Beobachtungen, die hier angelegt worden sind, haben aber dortmals in der Praxis der Strafverfolger so ziemlich gar nichts genützt, sagt Marcel Bertschi.
Ich muss aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, aus einer nachrichtendienstlichen Erkenntnis haben wir eigentlich nie irgendwelche effektive Beweise gehabt, die für ein Strafverfahren würden langen. Und darum habe ich immer das Gefühl gehabt, wir haben nicht die richtigen Fäden oder nicht die richtigen Drähte, um daran ziehen können, um die Leute zu eruieren.
Vor allem unter Verdacht gestanden ist die Szene, die sich dortmals politisch am äussersten linken Rand positioniert hat. In der Schweiz sind das hier vielleicht 200 Leute gewesen. Wenn man heute bei den ehemaligen Mitgliedern der Links-Aussen-Szene nachfragt, ist die Antwort immer die gleiche. Nein, aus der Schweiz hat die RAF beim Schleierattentat keine Unterstützung bekommen, weder finanziell noch logistisch. Nein, davon wüsste man nicht. Das sind die reine Fantasien vom damaligen Staatsanwalt. Allerdings hat die RAF in Teilen der Szene in der Schweiz durchaus Sympathien gehabt, auch während dem deutschen Herbst. Sympathien, zum Beispiel die vom ehemaligen Bewegten Steff Fischer. Er ist heute Inhaber von einer Immobilienagentur in Zürich. Dortmund 1977 war schon gerade mal 20.
Ich habe mich dazu mal am äußersten linken Rand vom politischen Spektrum aufgehalten und definiert. Ich habe gefunden, dass der Staat, so wie er organisiert war, dazu mal, also Kapitalismus, Profitstaat im Vordergrund, der Mensch kommt irgendwann einmal ganz weit hin. Das war für mich ein blanker Zynismus gewesen. Für mich hat es kein richtiges Leben in dem Falschen hineingegeben. Das heisst, wir haben uns versucht, dazu mal so weit wie möglich von allen Institutionen fernzuhalten und unser Leben fernab diesen traditionellen bürgerlichen Werten zu definieren.
Der Steff Fischer hat hier in der Stadt Zürich in einer Kommune gelebt. In einer Wohngemeinschaft mit festen ideologischen Grundsätzen.
Das Kollektiv ist zahleroberst gestanden und haben das Privateigentum, das Persönliche, eigentlich abgeschafft gehabt. Also, es war eine Wohnung mit ein paar Zimmern. Man hat ja die Wohnungen müssen nehmen, die gebaut worden sind. Die sind ja nicht für Kommunenbau gewesen, aber das ist dann irgendwie gegangen. Man hat einen Raum gehabt, wo alle geschlafen haben im gleichen Raum. Man hat einen Raum gehabt, eine Küche, einen Essraum. Man hat ein Büro gehabt, gemeinsam. Alles, alle die Einrichtungsgegenstände, alles ist absolut gemeinsam gewesen. Und ein grosser Wäschschrank. Und alle haben sich einfach Kleider aus dem Wäschschrank rausgeholt und gewaschen hat man abwechslungsweise. Ich mag mich noch gut erinnern an die Diskussion, wo wir dann auch noch die Unterhosen kollektiviert haben. Das hat ein bisschen Diskussionen gegeben. Das ist nicht so schnell gegangen, aber ich mag mich erinnern, wir haben es geschafft. Also, das letzte Privateigentum sind noch die Unterhosen gewesen und die haben wir dann auch noch kollektiviert.
Alles, was irgendwie spiessig hätte können sein, sei abgelehnt worden. Auch eine geregelte Arbeit. Man hat sich irgendwie durchgeschlagen mit Gelegenheitsjobs. Man hätte einfach anders wollen sein, in jeder Beziehung. Und hätte mit dem manchmal auch die Umgebung herausgefordert.
In den 70er Jahren habe ich eine totale Ablehnung erlebt im Alltag von Leuten wie mir. Im Kollektivleben, ein bisschen längere Haare haben, nicht die Kleider anhaben, die erwartet wird. Das hat zu einer unheimlichen Aggression geführt vom Umfeld. Man hat uns gesagt, man sollte euch an die Wand stellen, man sollte euch ausschaffen. Man sollte euch ausmerzen. Das ist eine sehr gewalttätige, aggressive Alltagsstimmung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist der Begriff von den 70er Jahren, das Bleierne, das ist sicher da gewesen. Wenn ich heute mit Jungen rede, das sind Welten gewesen dazwischen. Man hat hier kalten Krieg gehabt. Man war in einer bipolaren Welt gewesen. Also entweder ist man für all die Werte gewesen, die dazu mal ausschliesslich bürgerliche Werte gewesen sind. Und wenn man das in Frage gestellt hat, dann ist man gerade eben gegen alles gewesen. Also, die Institutionen, der Staat, Familie, Kirche ist noch wichtig gewesen. Damals das Militär ist sehr wichtig gewesen. Alle diese Institutionen haben praktisch keine Kritik vertreten. Man hat einfach gewusst, wenn man gewisse Grundwerte diskutieren will, als Junge, dann ist man abgelehnt worden. Komplett. Dann hat es geheissen, das ist ganz ein wichtiger Spruch gewesen, der 70er Jahre, gang doch auf Moskau. Oder Moskau einfach.
Die Auflehnung gegen System. System ändern. Das war eines der grossen Themen, die man in der Küche der Kommune in langen Nächten diskutiert hat. Wie muss eine Gesellschaft organisiert sein, dass sie gerecht ist? Und mit Spannung haben wir hier von der Kommune aus auch die Aktivitäten der Stadtguerilla in Deutschland, der RAF, verfolgt, wo ja auch eine bessere Welt wollen. Und wo dann im September 1977 der Hans-Martin Schleyer entführt worden ist, da sind die Sympathien klar auf der Seite der Entführer gewesen.
Mit 20 dazu mal muss ich zugeben, dass ich mich gefreut habe. Es war jemand, ein Arbeitgeberpräsident in Deutschland, das war halt einfach für uns klar das Findbild par excellence gewesen. Dass er noch Nazi-Vergangenheit hatte, haben wir auch gewusst. Aber für uns war vor allem halt doch das gewesen, der Arbeitgeberpräsident, der Vertreter der Ausbeuter, dass sich Menschen wehren. Für eine bessere Welt mit der Waffe in der Hand, das haben wir richtig gefunden.
Der RAF sei in den Kommunen aber immer auch suspekt gewesen, sagt Steff Fischer. Zu autoritär und zu militärisch organisiert. Zu hierarchisch auf Anführer ausgerichtet. In der RAF hätte es zu wenig demokratische Mitsprache gegeben für die einzelnen Mitglieder. Trotzdem aber hätte man auch in seiner Kommune zu Zürich ernsthaft darüber diskutiert, ob sich auch in der Schweiz irgendwann einmal zu einem bewaffneten Kampf à la Stadtguerilla zu Deutschland könnte kommen.
Wir haben uns eigentlich innerlich einmal vorbereitet, dass wir dann da werden, solche Aktionen machen. Das war sicher diskutiert. Dazu waren die Zeichen klar gewalttätig. Und ich bin heute Gott froh, dass es nie dazu gekommen.
Das
Sympathie zu haben mit dem Führer von Hans-Martin Schleyer, das ist in selber eine Zeit, wenn wir aufs Ganze schauen, eher die Ausnahme. Im Herbst 1977 lehnt die Öffentlichkeit die gewalttätige Aktion der RAF mehrheitlich ab. In der Schweiz und auch in Deutschland. Die Führer haben sich verrechnet. Sie haben gemeint, dass sich die Öffentlichkeit mit ihnen solidarisiere. Gegen den Wirtschaftsführer mit Nazi-Vergangenheit und gegen den Staat. Das Gegenteil ist passiert. Der Hans-Martin Schleyer gilt in der öffentlichen Wahrnehmung als tragisches Opfer und wird zum Held. Das geht so weit, dass später mehrere deutsche Städtstrassen nach ihm benennen. Und in Stuttgart gibt es noch heute eine Hans-Martin-Schleyer-Halle. Dortmal während dem deutschen Herbst ist die Stimmung in Deutschland aufgereizt. Hysterisch. Man hat Angst zum Tram fahren. Es könnte ja Bomben explodieren. Die Regierung setzt Ausnahmegesetze in Kraft. Politiker vergessen ihre Grundsätze und man diskutiert über die Todesstrafe. Es ist der 13. Oktober 1977. Schon fast 6 Wochen ist der Arbeitgeberpräsident jetzt in den Händen vom RAF-Kommando. Noch immer sind Terroristen nicht gefasst. Sie haben ein paar Mal das Versteck gewechselt. Immer sind es der Polizei eine Nasenlänge voraus. Und dann, an dem 13. Oktober, wird Deutschland von einer neuen Schreckensnachricht erschüttert. Ein palästinensisches Terrorkommando hat das Lufthansa-Flugzeug Landshut entführt, wo von Palma de Mallorca auf Frankfurt am Main unterwegs war. Die Landshut fliegt der Odyssee über Rom, Larnaca, Bahrain, Dubai, Aden und landet in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia. Die Landshut. In der Hand der 4 Entführer sind 82 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Jetzt hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Der deutsche Regierungssprecher Klaus Bölling tritt vor die Presse.
Wir alle sind uns des großen Ernstes der neuen Situation bewusst, sehr bewusst. Das Ziel bleibt unverändert, Leben zu retten, die Leben der Passagiere, der Frauen und Kinder, das Leben der Lufthansa-Besatzung, das Leben von Hans-Martin Schleyer.
Dem Führer stellen ihre Forderungen. Es sind exakt die gleichen wie die vom RAF-Kommando, wo der Hans-Martin Schleyer entführt hat. 11 RAF-Terroristen in Haft müssen freigelassen werden. Dazu will man die Freilassung von 2 Terroristen, die in der Türkei im Gefängnis sind, und 15 Millionen Dollar Lösegeld. Und auch das RAF-Kommando, das der Arbeitgeberpräsident noch immer in seiner Gewalt hat, meldet sich nochmal mit einem Ultimatum.
Das Ultimatum läuft am Sonntag, den 16. Oktober 1977 um 8 Uhr GMT ab. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt die 11 geforderten Gefangenen ihr Ziel nicht erreicht haben, wird Hans-Martin Schleyer erschossen. Nach 40 Tagen Gefangenschaft von Schleyer wird es eine Verlängerung des Ultimatums nicht mehr geben.
Die Familie von Hans-Martin Schleyer will jetzt die Regierung per Verfassungsbeschluss zum Nachgehen zwingen. Sein Sohn, der Eberhard Schleyer, beantragt beim Bundesverfassungsgericht eine entsprechende Anordnung. Aber das oberste Gericht, unter dem damaligen Vorsitz von Ernst Benda, verkündet:
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.
Keine Unterstützung für die Schleyer-Familie, auch nicht von den Richtern. In der Zwischenzeit gibt es beim Krisenstab im deutschen Kanzleramt keine Zweifel mehr. Die Schleyer-Entführer und die Entführer von der Landshut stecken unter einer Decke. Deutsche und palästinensische Terroristen. Die Zusammenarbeit ist nicht neu. Schon in früheren Zeiten haben Palästinenser in Lager im Nahen Osten RAF-Terroristen aus Deutschland militärisch ausgebildet. Und der Bonner Krisenstab fasst einen Entschluss. Notfalls eine gewaltsame Lösung einleiten. Der Kanzler Helmut Schmidt weigert sich bis am Schluss kategorisch den Terroristen nachzugehen. Ganz anders ist das noch 2 Jahre vorher gewesen. Da hat das Terrorkommando den CDU-Politiker Peter Lorenz entführt und hat sich durchsetzen können. Die Regierung hat hier im Austausch mit dem Peter Lorenz mehrere Terroristen, die im Gefängnis waren, freilassen.
Jetzt, im deutschen Herbst 1977, hätte der Kanzler Helmut Schmidt die Spirale von Entführungen und Freipressungen ein für alle Mal stoppen wollen. Darum sei er hart geblieben, sagt der Historiker Jakob Danner.
Man könnte sagen, dass zwischen den ersten Terroraktionen und so Mitte 70er Jahre wie ein Lernprozess stattgefunden hat. Auf der einen Seite die Richtung, dass man mit solchen Freipressungen sozusagen die ganze RAF weiterhin aufrechterhalten kann, weil man immer wieder die Inhaftierten sozusagen rauskriegt und dann neue Anschläge machen kann. Und auf der Seite der Regierung einen ganz gegengerichteten Prozess, wo man einfach gesagt hat, das Spiel machen wir nicht mit, da bleiben wir absolut hart und gehen einfach keinen Millimeter breit mehr nach.
Mit der Entführung der Landshut ist die Krise eskaliert. Es geht jetzt um viel mehr Menschenleben. Und auch in den Kreisen, wo man die Schleierentführung noch gut geheissen hat, gehen jetzt Diskussionen los. Der Steff Fischer kann sich noch genau erinnern, wo er und seine Kollegen in der Kommune zu Zürich die Meldung von der Landshut-Entführung vernommen haben.
Im Vergleich zur Schleierentführung waren wir irritiert. Der Schleier war Arbeitgeberpräsident in Deutschland. Er hatte eine Nazi-Vergangenheit. Für uns war es klar, das ist ein Gegner, das ist eine Person, die man angreifen darf. Bei der Landshut-Entführung sind unschuldige Menschen bedroht worden. Und das haben wir nicht mehr gutiert. Das heisst, wir haben es heftig diskutiert, dafür und dawider. Ich persönlich habe das abgelehnt.
Die Entführung der Landshut hat bei ihm eine grundsätzliche Sinnkrise über sein Leben in den Kommunen ausgelöst.
Man muss schon sehen, wir hatten ein sehr geschlossenes Weltbild dazumal. Und wir haben genau gewusst, was richtig und was falsch ist. Und wenn man dann plötzlich nicht mehr so genau weiss, was richtig und falsch ist, dann ist alles in Frage gestellt.
Was gut und was schlecht ist, ist nicht mehr so klar. Er hat die starren Glaubenssätze, die in der Kommune gegolten haben, nach Mogadischu je länger je mehr hinterfragt, sagt Steff Fischer. Und es hat ihm gedämmert. Das Konzept der Stadtguerilla à la RAF sei doch nicht seine Welt. Im Gegenteil, er hat gemerkt, dass es ein Holzweg sei, wenn man eine bessere und gerechtere Welt wolle. Und darum hat er dann Konsequenzen gezogen und zieht zu den RAF-Sympathisanten in seinem Umfeld auf Distanz. Der Krisenstab der deutschen Regierung setzt bei der Flugzeugentführung als kurzfristige Massnahme auf die Taktik, die sich schon bei der Schleierentführung bewährt hat. Verzögern, Terroristen hinhalten, neue Ultimaten rausschinden, Zeit gewinnen. Dann aber sucht der Kanzler Helmut Schmidt die Entscheidung. Er schickt die deutsche Antiterroreinheit GSG 9 auf Mogadischu. Sie kommt dort, unsichtbar für die Flugzeugentführer, am 17. Oktober zu Abend um 5:30 an. Parallel dazu wird mit dem Entführer verhandelt und nicht den Eindruck vermittelt, als ob man ihn angeben würde. Und dann, 5 Minuten nach Mitternacht, am 18. Oktober, schlägt GSG 9 zu. Der Helmut Schmidt hat mit dem Befehl zum Sturm der Landshut alles auf eine Karte gesetzt, sagt der Historiker Jakob Danner.
Der Schmidt ist dort aufs Ganze gegangen. Er hat einen Rücktrittserklärung bereits in der Schublade gehabt, ausformuliert. Er hat gewusst, wenn sozusagen der ganze Einsatz, wenn das scheitert, wenn es ein Blutbad gibt, dann kann er als Kanzler nicht mehr weiter regieren. Dann muss er zurücktreten. Also von daher ist das ein hochriskantes Unternehmen gewesen, auch mit den Geiseln. Es ist jetzt einfach ein Herd-auf-Herd-Situation gesehen. Und der Helmut Schmidt hat das klar gesehen. Wenn es nicht geht, dann nachher wird er unhaltbar, dann wird eine Welle von Kritik über ihn reinbrechen und dann müsste er sozusagen wie Konsequenzen ziehen. Also von daher hat er auch selber mit hohem Einsatz gespielt.
Genau 7 Minuten geht die Aktion zur Befreiung von der Landshut. Dabei werden 3 von den 4 Geiselnehmer verschossen. 1 GSG-9-Mann und 1 Stewardess an Bord sind verletzt. 12 Minuten nach Mitternacht meldet Mogadischu auf Bonn, Terroristen sind tot oder verhaftet. Die Geiseln haben alle überlebt und sind befreit. Das grosse Aufatmen im deutschen Kanzleramt. Der Regierungssprecher Klaus Bölling gibt eine Pressekonferenz.
Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hatte in diesem Fall nur scheinbar eine Wahl. Hätte die Bundesrepublik Deutschland die 11 terroristischen Täter freigelassen, so wären sie alle zurückgekommen, genau wie jene Terroristen, die Peter Lorenz entführt haben. Und wie diese hätten sie neue schreckliche Mordtaten begangen. Wir haben das Risiko so gewissenhaft abgewogen, wie das nur möglich war. Gleichwohl blieb ein hohes Risiko.
Und in dieser Nacht überstürzt sich das Ereignis. Auf verschlungenen Wegen erfahren die RAF-Häftlinge im Gefängnis Stuttgart-Stammheim, der Andreas Bader, Gudrun Enzlin und der Jan-Karl Raspe von der Befreiungsaktion zu Mogadischu. Die Niederlage ist total. Und sie nehmen sich noch in der gleichen Nacht das Leben. Die Suizide sind am 18. Oktober am Radios Thema in den Morgensendungen.
Über die näheren Umstände sind trotz verhängter Nachrichtensperre einige Einzelheiten bekannt geworden. Andreas Bader, der Anführer, und Jan-Karl Raspe sollen sich mit einer Pistole erschossen haben. Nach Auskünften des Gefängnisarztes eine Faustfeuerwaffe vom Kaliber 7,65. Gudrun Enzlin, die schwäbische Pfarrerstochter und wohl radikalste und von ihrem Werdegang her tragischste Erscheinung unter den Bader-Meinhof-Terroristen, soll sich am Fenster ihrer Zelle erhängt haben.
Der Kollektivsuizid nach Mogadischu, die sogenannte Todesnacht von Stammheim, ist laut Jakob Tanner ganz in der Logik der RAF gelegen.
Also es war noch wie der letzte Einsatz, wo es um alles oder nichts gegangen ist. Und wo die Nachricht reingekommen ist, das ist mitten in der Nacht passiert, danach ist es ausgesehen aus der Sicht der Terroristen. Dann haben sie keine Perspektive mehr gesehen.
Noch immer ist der Hans-Martin Schleier in der Gewalt der RAF. Der Klaus Bölling appelliert über die Medien nochmal an den Führer.
Geben Sie Schleier frei. Begreifen Sie, dass der Weg des Terrorismus der Weg in die Selbstzerstörung ist.
Ein Appell, ein Verhalten ohne Echo. Ein Tag später, am Mittwoch, am 19. Oktober, findet man die Leiche von Hans-Martin Schleier im Kofferraum von einem PW in Mühlhaus im Elsass. Der Mord ist passiert, wo für Terroristen alles verloren war.
Das ist sozusagen die Antwort an den Staat, der einfach die harte Linie durchzieht. Also da würde ich sagen, gibt es eine gewisse Symmetrie von einer absolut harten Haltung auf beiden Seiten. Dann machen wir das auch.
Die Ermordung von Hans-Martin Schleier war der Schlusspunkt unter dem blutigen Herbst von 1977, der deutsche Herbst. Nie mehr nachher ist der RAF so mächtig in Erscheinung getreten wie eben hier. Aber sie hat noch jahrelang weiter bestanden und hat immer weiter Bomben gelegt, Anschläge verübt und Banken überfallen. Einmal auch in der Schweiz, in Zürich. Am 19. November 1979 überfallen vier RAF-Mitglieder eine Filiale der Schweizerischen Volksbank an der Zürcher Bahnhofstrasse. Es ist der Rolf Clemens Wagner, der auch bei der Schleierentführung dabei war, zusammen mit drei Komplizen. Sie erbeutet über 500.000 Schweizer Franken. Der Fluchtweg führt durch Schopwil im Zürcher Hauptbahnhof. Dort gibt es eine wilde Schiesserei mit der Polizei. Eine unbeteiligte Passantin wird tödlich getroffen, ein Polizeibeamter schwer verletzt. Dann trennen sich die vier Terroristen. Drei können flüchten, der vierte, der Rolf Clemens Wagner, wird an einer Tramhaltestelle verhaftet. Eine Schiesserei im Schopwil, das Schweizer Fernsehen lässt Augenzeuge zu Wort kommen.
Ich habe gesehen, als zwei Männer dort bei der Rolltreppe nebeneinander gestanden sind und miteinander geschossen haben. Und eine Frau ist dazwischen gekommen. Sie hat sich sofort den Kopf gelenkt. Sie hat zuerst gemeint, sie dort auch gross spielen. Sie wollen eine Show abziehen. Das gibt es öfters, dass sie das im Job viel machen. Dann habe ich gesehen, als die Frau umgekehrt ist, als ihr Blut zum Haus gekommen ist. Ich bin sofort hingesprungen, habe die Polizei angerufen.
Ja, plötzlich sind da drei Männer gekommen und haben wie wild so um sich herum geschossen. Und dann ist die Polizei noch hinten angekommen und wir sind dann am Boden runtergelegen. Dann sind sie da vorne gesprungen und die Polizei ist auch noch einer hinten an.
Bei der Zürcher Polizei hat man im ersten Moment gar nicht realisiert, wer der Bankräuber sei, den man da verhaftet hat, erinnert sich der damalige Staatsanwalt Marcel Bertschi.
Der Innere ist einfach normal, also für uns erstmal ein normaler Raubüberfall, der relativ gut organisiert war. Mit Schiessereien im Bahnhof unten, mit Toten, Schwerverletzten, eine Flucht, die gelungen ist, und ein Täter, den man verhaftet hat. Am Anfang haben wir nicht gewusst, dass es in der RAF ein Raubüberfall war. Wir haben früher von Alphabanden und anderen einen Raubüberfall gehabt und haben gefunden, ja, das ist wieder einer von denen. Und erst nachher haben wir gedacht, das ist einer von der RAF. Und erst dann sind dann uns quasi 20er runtergefallen, oder? Und dann haben wir gedacht, das ist es in dem. Und dann haben wir quasi dieser Geschichte dann, ja, eine andere Bedeutung gegeben, oder? Ich hätte das ein bisschen anders angeschaut.
Der Rolf Clemens Wagner muss sich vor dem Zürcher Geschworenengericht verantworten. Die Anklage führt damals Marcel Bertschi. Er habe den Anklagten als völlig unnahbar erlebt, sagt er.
Ich habe mich sehr besser mal interessiert. Das ist, wenn man als Kriminalist dahinter geht, mal schauen, was ist abgelaufen, wer hat was gemacht, wie läuft das. Und dann hat es mich eigentlich interessiert, was ist der Wagner für ein Typ. Und einfach, bei ihm war das gewesen. Er hat, mit der Ausnahme von zwei, drei Mal, hat er nie irgendetwas Persönliches geredet. Er hat immer da seine, wenn schon schriftliche Eingaben gemacht, oder über seine Verteidigerin hat er da irgendwie Eingaben machen lassen. Aber ihn als Person hat man nie können fassen. Mit ihm, ich habe zwei, drei Mal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ist also praktisch nie gelungen.
Die Verteidigerin von Rolf Clemens Wagner, eine junge Anwältin aus Zürich, will während dem Prozess beweisen, dass die Kugel, die im Shopville die Passantin tötet, nicht aus den Waffen vom RAF-Terrorist gekommen ist, sondern aus den Pistolen von einem Polizist. Sie erleidet mit dieser Strategie Schiffbruch. Das Gericht verurteilt den RAF-Mann Rolf Clemens Wagner wegen Mord und vorgesetztem vollendetem Mordversuch an 5 Personen zu lebenslänglichem Zuchthaus. Ein Sieg für den Staatsanwalt Marcel Bertschi. Aber doch kein richtiger. Weil er sei hier überzeugt sei, dass Täter hier in der Schweiz Helfer und Helfershelfer hätten. In Kreisen von RAF-Sympathisanten. Und er hätte auch in dem Fall wieder den einen oder anderen Verdacht gehabt, aber nie wirklich stichhaltige Beweise. So, dass er hätte Nachklage erheben
können. Es war auch so gewesen, dass der Wagner ja prinzipiell keine Antworten gegeben hat. Er hat nur eine allgemeine Erklärung hat er abgegeben. Und aus der aus haben wir schliessen, dass er im Prinzip eigentlich schon hat nicht abschreiben, dass er dabei war, aber er hat nie etwas gesagt, wer seine Mittäter sind. Wir haben auch gesehen, dass der Ablauf sehr gut organisiert war. Und wir haben immer die Überzeugung gehabt, es sind nicht nur die 4 Täter, die man gewusst hat, es müssen andere Leute noch dahinter gewesen sein, die denen geholfen haben. Auskundschaften, ich bin überzeugt, haben die auch in Zürich haben die einen Stützpunkt gehabt, weil der Wagner hat alle Kleider beim Überfall super getrennt gewesen, keine Dreckspuren, alle Etiketten sind weg gewesen. Sie haben ein paar Tage vorher das Velo geklaut und parat gestellt. Und das ist alles so gut vorbereitet gewesen, dass ich einfach glaube, dass dort Zürcher, oder ich weiss was, denen irgendwie behilflich gewesen sind bei der Vorbereitung vom Ganzen.
Der Rolf Clemens Wagner wird nach seiner Verurteilung an Deutschland ausgeliefert. Er bleibt 24 Jahre hinter Gitter. 2003 wird er entlassen. Ob er und seine Komplizen hier 1979 beim Überfall in Zürich auf die Volksbank tatsächlich Unterstützung gehabt haben von Einheimischen oder vielleicht eben doch nicht, das bleibt bis heute sein Geheimnis.
Ich habe jetzt im Nachhinein, wo der Rolf Clemens Wagner freigelassen worden ist, habe ich versucht, einmal über einen Freund, der Beziehungen also mit deutschen Verlagen und so, Kontakt aufnehmen. Er hat gesagt, schau mal, im Prinzip ist ja strafrechtlich alles erledigt. Es wäre ja nichts mehr neu zu machen. Aber mich würde es einfach, rein persönlich, weil ich ein gewundriger Mensch bin, mich würde es interessieren, mal mit so einem können zusammenhocken jetzt, und mit ihm können darüber diskutieren, was haben die gemacht, was haben die gewusst, wo die Beziehung war. Das würde mich noch spannend finden. Aber ich habe leider Gott keine Reaktion bekommen. Also es ist nicht gelungen, da Kontakt mit denen anzubringen.
Der deutsche Herbst, eines der einschneidendsten Ereignisse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es hat die BRD in den Grundfesten erschüttert, sagt der Historiker Jakob Danner. Der Vorwurf von der verdrängten Nazi-Vergangenheit, die die RAF immer wieder erhoben hat, hätte eben bis zu einem gewissen Grad die Identität der deutschen Nachkriegselite getroffen.
Es ist sicher für Deutschland so gesehen, dass die Elite wirtschaftlich, politisch, auch in anderen Bereichen, gewusst haben, dass es so etwas wie eine unaufgearbeitete Vergangenheit gibt. Und dass verschiedene Vorwürfe, auch wenn die Mittel jetzt absolut abzulehnen sind, ja gar nicht so daneben gewesen sind. Das haben ja auch seriöse Historiker schon längst gesagt, dass man da ein Problem sieht. Und von daher ist eine Verunsicherung einfach feststellen. Also aus der Distanz würde ich sagen, es ist heute verständlich, dass die deutsche Elite psychologisch verunsichert war, dadurch, dass Leute mit dieser Vehemenz die Vorwürfe an sie richtet.
Die Rote Armee-Fraktion ist heute Geschichte. 1998 hat sie in einem mehrseitigen Schreiben bekannt gegeben, dass sie sich selber aufgelöst hat. Heute sind die meisten ehemaligen RAF-Mitglieder entweder gestorben oder haben ihre langen Haftstrafen abgesessen und sind wieder auf freiem Fuß. Auch wenn es die RAF heute nicht mehr gibt, nicht vergessen sind die Toten. Die Rote Armee-Fraktion hat in den drei Jahrzehnten, wo sie sich gegeben hat, über 30 Menschen umgebracht und über 200 verletzt. Nicht vergessen ist aber auch die Härte, die damit der Staat auf die Gewalt reagiert hat und seinerseits 20 Terroristen oder vermutete Terroristen getötet hat. Terrorismus als Spirale von der Gewalt. Das ist auch heute wieder ein Thema, wo die westliche Welt mit dem islamistischen Terrorismus konfrontiert ist. Der ist zwar völlig anders motiviert als der von der RAF und hat auch ein ganz anderes Gesicht als der Terror von den 70er Jahren. Trotzdem aber, sagt Jakob Danner, durch die neue terroristische Bedrohung seit dem 11. September habe der deutsche Herbst von 1977 wieder beklemmende Aktualität gewonnen.
Die besteht darin, dass es auch heute ein Spannungsfeld gibt zwischen Rechtsstaat und Gesetzgebung auf der einen Seite und Terrorbekämpfung auf der anderen Seite. Und dass es Kräfte gibt, die jetzt sagen, weil wir wieder ein Terrorproblem haben, seit dem 9-11 ganz evidentermassen, müssen wir Menschenrechte zurückstellen, Rechtsgrundsätze einfach aufheben, sonst können wir nicht effizient und grossräumig genug den Terrorismus bekämpfen. Das heisst, ist Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaat irgendwo überhaupt vereinbar oder ist er das nicht? Und die Auseinandersetzung, die ist 1977 sehr wichtig gewesen und die ist es auch heute. Es gibt einfach Leute, die finden, wenn man den Terrorismus will bekämpfen, dann muss man das Recht einmal zurückstellen und Menschenrecht auch. Und es gibt andere, und zu denen gehöre ich, die sagen, nein, der Terrorismus kommt genau dann zum Ziel, wenn er die rechtsstaatlichen Grundlagen von diesen Institutionen, die er angreift, kann aushöhlen. Dann helfen eigentlich die, die heute Terrorismus bekämpfen, mit nicht rechtsstaatlichen Methoden, mit Folter, mit Aufhebung von Menschenrechten, die betreiben die Rechtsgeschäfte vom Terrorismus selber.
Deutsch Terrorherbst von 1977. Das war der Doppelpunkt von Felix Münger. Den gibt es auch als Podcast. Mehr Informationen findet ihr unter drss.ch. Im Doppelpunkt in einer Woche geht es um die Menstruation. Warum wir Frauen zum Teil gang noch Hemmungen haben, über die sogenannte Mens zu reden und warum die Medizin erst jetzt die Mensschmerzen untersucht. Doppelpunkt räumt auf mit dem Tabu Menstruation. Nächsten Dienstagabend ab der Nacht in der Sendung Doppelpunkt auf RSS.
Doppelpunkt.
Als nächstes stellen wir euch einen Mann vor, der sich als Spitalpfleger mit...
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.